Abenteurer, ein Bike, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide.
Es geht weiter im Podcast. Pascal war über Weihnachten in Deutschland und ich hatte die Gelegenheit, ihn im Radio zu interviewen. Und das ist sowas wie eine Zwischenzusammenfassung über all die Dinge, die passiert sind, jetzt hier im Podcast. Pascal Eckert ist vor über 800 Tagen aufgebrochen aus der Region mit dem Fahrrad nach Neuseeland. Aus gesundheitlichen Gründen hat er jetzt einen Weihnachtsurlaub gemacht und darüber spreche ich mit ihm.
Lass uns ganz schnell einordnen. Also in Mainz geboren, in Mainz aufgewachsen. Ich weiß nicht, was hast du beruflich gemacht?
Ich habe am Anfang eine Ausbildung gemacht als Zweiradmechaniker, später Weiterbildung Zweiradmeister mit Maschinenbaustudium hinten drauf und dann letztendlich vor der Reise 5 Jahre in der Fahrradbranche dann schon gearbeitet.
Okay, das heißt, die Liebe zum Fahrrad, die ist definitiv schon spürbar. Wir haben vor, ich weiß gar nicht, wann haben wir gesprochen?
Tage weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, es ist 875 Tage her, dass ich in Deutschland war. Wann wir gesprochen haben, mehr wie 2,5 Jahre.
Ja,
relativ nah an dem Abreisedatum.
Also ich weiß, ihr wart ja am Anfang, da kommen wir dann auch gleich drauf, zu zweit. Und ich weiß, du hattest, glaube ich, deinen Hausstand schon irgendwie halbwegs eingelagert.
Genau.
Und dein Partner damals, der konnte sich von Dingen noch nicht trennen.
Ja, richtig. Ja,
aber also, es war kurz davor. Das heißt, ihr seid aufgebrochen zu einer Fahrradreise von Mainz nach Neuseeland.
Ne? Genau.
So kann man es kurz beschreiben.
Ja.
Und ihr wart zu zweit, ihr wart ein Team und vielleicht fangen wir so auch an. Das heißt, während der Fahrt merkt man dann Dinge, die dann einfach, die man sich vorher irgendwie romantisch irgendwie dargestellt
ja.
hat, dass sie nicht funktionieren.
Ja, tatsächlich. Also Sascha und ich sind ja damals zusammen aufgebrochen, 29. Juli 2023. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, wir haben das schnell gemerkt. Ist natürlich auch, was ich hier darstelle, muss ich auch dazu sagen, ist eine einseitige Sichtweise, auch wenn wir viel darüber gesprochen haben, aber das ist natürlich meine Sichtweise der Dinge. Er hat vielleicht ein bisschen andere. Und auch da, wir sind nach wie vor super Freunde und auch immer noch im Kontakt, fast wöchentlich im Austausch. Aber wir haben gemerkt, dass unsere Vorstellungen sich anders entwickelt haben auf der Reise. Was wollen wir von der Reise? Was erwarten wir von der Reise? Und ich glaube auch, es ist fair genug zu sagen, dass das Medium Fahrrad als Reisetyp für Sascha dann irgendwann einfach auch nicht mehr gepasst hat. Also wir hatten halt körperlich ganz andere Herangehensweise und auch einen anderen Status, was unsere körperliche Fitness und so angeht. Die hat sich natürlich aufgebaut bei ihm auch auf der Reise, aber wir waren immer relativ weit auseinander. Ich wollte weiterfahren, ich wollte mehr in die Berge, ich wollte ja auch vielleicht diese Anstrengungen ein Stück weit haben und er hat eher versucht, so, sag ich mal, ein Stück weit den leichteren Weg zu gehen, wenn es denn möglich war. Und dann haben wir, ja, über 4-5 Monate waren es, bis Ende 2023 haben wir dann schon gemerkt, okay, das ist nicht ganz so einfach für uns beide. Wir haben aber auch Fehler gemacht, muss man fairerweise dazu sagen. Wir haben uns vorher drüber lustig gemacht, über Leute, die 2 Zelte genommen haben, die ähnliche Projekte gemacht haben wie wir, wo wir gedacht haben, warum 2 Zelte? Seid ihr doof? Kannst du 1 Zelt? Reicht doch. Ja, ich kann dir sagen, wir waren relativ schnell, wären wir froh gewesen, 2 Zelte zu haben.
Ja, also ich kann mich sehr gut an die Gesprächssituation damals erinnern, als wir hier zusammen gesprochen haben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch meine Zweifel.
Tatsächlich haben das viele Außenstehende mir im Nachhinein gesagt.
Ich denke aber, das ist gar nicht, es ist immer einfacher. Es ist immer einfacher, wenn man nicht in der Situation ist, wenn man nicht die Belastung hat, aber ihr seid natürlich, wobei das kein Ausschlusskriterium ist, sowas kann gut funktionieren, aber ihr seid natürlich schon irgendwie unterschiedliche Typen gewesen.
Ja.
Also du warst, glaube ich, der durchaus schon vorbereitet war, auch mental eigentlich in der Situation richtig drin steckte. Und Sascha hat halt, glaube ich, mehr auf dieses Abenteuer gesetzt, das da irgendwie auf ihn zukommt. Aber ich sag mal, ein Abenteuer muss halt, wenn es gut ausgehen soll, halt auch geplant werden.
Ein Stück weit auch geplant werden. Ja, mittlerweile, nach wie vor, gibt es eine gewisse Planung, selbstverständlich. Musst du ja auch haben, irgendwie grob. Aber die Tage sind dann auch über die Reise hinaus, haben sich ganz anders gestaltet, als die Planung war. Ist ja auch vollkommen okay. Du kannst ja trotzdem einen Plan haben, der dann anders sich einfach umsetzt. Aber ich glaube, einen groben Plan brauchst du nach wie vor, weil ansonsten bist du einfach planlos halt völligst irgendwie
Aber wirklich so einfach.
In der Welt unterwegs, ne?
Wenn ich das jetzt so höre, natürlich, man denkt erstmal, so ein Zelt ist kein geschlossener Raum, aber ist es dann halt dann doch irgendwie, ne?
Ja, zumal wenn du einfach 24/7 sowieso aufeinander hängst, den ganzen Tag, klar bist du auf dem Fahrrad ein bisschen für dich, aber du bist ja trotzdem immer irgendwie zusammen, du stimmst einfach jede Kleinigkeit miteinander ab und dann hast du halt auch diese Situation, dass du nachts immer, wir hatten ein Zelt für 3 Mann, weil wir schon gedacht haben, okay, haben wir ein bisschen mehr Platz, aber du bist halt immer in diesem geschlossenen, sehr engen Raum direkt aufeinander. Wenn einer nachts wach wird und raus muss zum Pinkeln, dann ist der andere auch automatisch wach. Wenn du dich 3-mal rumdrehst oder schnarchst oder egal was, ne? Also der Raum ist sehr eng, ja.
Das halten ja viele Ehen schon nicht aus.
Ja, und also. Ich sag mal, da kann man sich noch ein bisschen aus dem Weg gehen vielleicht. Da geht dann einer mal auf die Couch oder so. Das konnten wir halt nicht. Also da hatten wir...
Oder das hast du ja oft, also um es vielleicht in ein einfaches Bild zu bringen. Ich kenne das von ganz vielen Menschen, die total gut befreundet waren, bis sie in eine WG gezogen sind.
Zum Beispiel, ja.
Weil dann merkst du halt 24 Stunden, ach guck mal, die Macke. Und entweder hast du eine hohe Toleranzdichte oder irgendwann kracht's.
Ja.
Aber ihr seid friedlich dann irgendwann auseinander?
Ja, wir haben uns friedlich getrennt. Ich meine, da haben noch mehr Faktoren eine Rolle gespielt, die ich jetzt hier nicht alle ausrollen will, weil das auch dann ein Stück weit in Saschas Privatsphäre halt einfach reingeht.
Okay.
Aber wir haben uns friedlich getrennt. Es kam fast schon auf einem natürlichen Weg. Wir haben Weihnachten und Silvester 23 auf 24 in Istanbul zusammen verbracht. Danach war Sascha sehr krank. Vermutlich Corona, genau wissen wir es nicht, aber er konnte auf jeden Fall nicht weiterfahren. Und ich musste weiter, weil meine Eltern das erste Mal mich dort zu besuchen kamen im Süden in der Türkei, in Antalya. Und da haben wir uns dann quasi auf Notwendigkeit getrennt und haben gesagt, gut, wir sehen uns dann, keine Ahnung, in 2 Wochen wieder. Du kommst vielleicht dann mit dem Bus hinterhergefahren oder wie auch immer. Und dann hat sich das alles ein bisschen anders gestaltet. Der ist mit einem anderen deutschen Fahrradfahrer erstmal weitergereist. Und dann bin ich nochmal ein Stück zurückgefahren, ihm entgegen. Bis sich unsere Wege wieder gekreuzt haben, war dann schon fast ein Monat vergangen. Und in der Phase haben wir, glaube ich, beide gemerkt, wir sind besser dran alleine. Also mehr oder weniger haben wir zeitgleich ausgesprochen, hey, ich möchte alleine weiterreisen.
Okay.
Ja, und dann war das auch okay. Wir haben einen fairen Cut gemacht. Wir hatten ja zum Beispiel auch ein Gemeinschaftskonto, ja, was erstmal wahrscheinlich für viele ungewöhnlich klingt, ne? Aber wir haben das schon sehr hart aufgezogen oder wir haben das schon sehr ernst, trifft es wahrscheinlich besser, aufgezogen. Und wir haben dann einen fairen Cut gemacht, wir haben alle unsere Sachen aufgeteilt, ein paar Sachen mussten wir uns dann natürlich neu organisieren, jeder hat dann sein eigenes Zelt eben bekommen und so weiter und dann war das aber vollkommen okay.
Naja gut, das ist eine Unternehmung, ne?
Ja.
Eine Unternehmung läuft auch auf einem Konto.
Genau.
Ja. Also insofern passt das alles. So, also Istanbul, seid ihr zusammengefahren, das hört sich für mich jetzt, obwohl das wahrscheinlich auch viele Höhenmeter und sonst was alles waren, das hört sich für mich jetzt noch irgendwie alles so im denkbaren Bereich an, aber dann geht ja die Tour...
Dann wurde es eigentlich erst richtig spannend, so ab, weil dann Europa auch verlassen, mit Istanbul ja auch, und dann Richtung Zentralasien, da wurde es eigentlich erst knusprig.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Pascal Eckert. Pascal Eckert ist mein Gesprächspartner. Er will mit dem Fahrrad von Mainz nach Neuseeland fahren. Durch eine Erkrankung in Vietnam hat er einen Weihnachtsurlaub gemacht und deswegen können wir über die Tour bis jetzt sprechen.
Wir haben natürlich heute die digitale Technik, das heißt, du kannst auf einer Google-Karte oder sowas, du kannst immer nachgucken, wo bin ich, du kannst es dir übersetzen lassen, aber so rein die Orientierung fängt doch schon im asiatischen Bereich, wenn ich auf einer Straße unterwegs bin, schon an, schwierig zu werden, oder?
Ja.
Ich kann ja nichts lesen ohne weiteres.
Nee, du kannst natürlich rein von den Straßenschildern und so weiter, kannst du das meiste nicht mehr lesen. Hier und da gibt's mal was in Englisch, aber das meiste kannst du da schon nicht mehr lesen. Ich fahre ja auch nach wie vor, ich plane meine Routen immer noch mit Komoot, mit einer App und lade die dann auf meinen GPS, worüber ich dann so ein bisschen navigiere, aber auch das ist alles mittlerweile relativ flexibel geworden. Das GPS habe ich eigentlich hauptsächlich, damit ich das Handy nicht benutzen muss, weil der Akku einfach knappe Woche hält, ohne es aufzuladen und dann muss ich nicht mit meinem Handy navigieren.
Na gut, und das ist natürlich, ich meine, du bist ja raus aus der Welt.
Ja.
Und diese Dinger sind ja nicht dafür geeignet, dass wir raus aus der Welt sind. Ja, das heißt, wenn man einfach nur irgendeinen Messenger-Dienst auf hat, man ist dann doch immer neugierig reinzugucken, oder?
Ja, klar. Ja. Wobei das ja auch gar nicht das Thema ist, was ich jetzt auf der Reise gemacht habe. Du bist eigentlich immer nach wie vor connected. Ich habe das jetzt, es hat sich auch so eine Routine entwickelt, dass ich mir in jedem Land, dass ich komme, eine SIM-Karte hole, also meistens eine physische SIM-Karte. Auch da hast du ja mittlerweile mit eSIM und so alle Möglichkeiten der Welt. Aber für mich sind die physischen SIM-Karten einfach einen Ticken günstiger. Und dann bist du so wie hier in Deutschland oder besser vernetzt. Meistens besser.
Das ist leider, muss man immer wieder sagen, dass wir, glaube ich, unser Eigenbild schärfen sollten. Wir sind irgendwie nicht mehr in den 90er Jahren, sondern wir sind tatsächlich abgehängt und müssen, glaube ich, ganz, ganz, ganz dringend hier in diesem Land den Anschluss an die Welt schaffen. Ja. Also es ist umgekehrt.
Also finanziell plus Netzabdeckung und so weiter. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich für, keine Ahnung, unlimited Datenvolumen einen Monat in Vietnam 4 € bezahle und dann habe ich in 95% der Fälle oder noch mehr 5G.
Ich kenne das nur aus Rumänien, Spanien, überall, wo ich Leute kenne, die haben die bessere Anbindung, die höhere Geschwindigkeit, die bessere Verfügbarkeit bis ins kleinste Dorf, wo wir noch diskutieren, wie wir die weißen Flecken wegkriegen.
Genau, wie wir die Netzabdeckung überhaupt mal auf 100% bekommen.
Also es ist lächerlich.
Verrückt eigentlich, ja.
So, jetzt ist, wenn man 8 Stunden alleine mit dem Fahrrad oder 10 Stunden, ich weiß ja gar nicht, was du für eine Leistung da täglich machst, fährt. Also ich merke das, wenn ich nur 2 Stunden mit dem Fahrrad unterwegs bin, welche Gedanken mir alle in den Kopf schießen. Das heißt, das muss doch den ganzen Tag bei dir rattern, oder?
Ja, sehr viel Gedankenfreiraum. Natürlich auch so ein bisschen im täglichen Umfeld, was die Gedanken angeht. Klar, wo komme ich mehr oder weniger heute Abend an? Vermeidlich, wenn alles normal läuft ungefähr. Wo schlafe ich dann? Essen ist immer so ein Thema. Also so die täglichen Dinge sind eigentlich relativ simple, basic. Aber dann hast du auch genügend Kapazitäten, um über viele, viele andere Dinge nachzudenken.
Das heißt das Leben, ne?
Ja, das Leben, die Erwartungen, die man selber ans Leben hat, Situationen aus der Vergangenheit, aber auch in Richtung Zukunft, also... Ja. Da rattert einiges durch.
Also wir können ja verraten, wir hatten gerade im Vorgespräch, du bist wahrscheinlich noch so ein Jahr unterwegs, wenn du jetzt nach diesem kleinen Break, da kommen wir vielleicht auch noch im Gespräch dazu, dann bist du noch ein Jahr unterwegs. Das heißt aber der Gedanke, was ist danach? Weil irgendwann ist man am Ziel und dann muss es ja auch weitergehen. Ne? Das heißt, das spielt auch schon eine Rolle bei diesen Gedanken.
Das spielt schon eine gewisse Rolle, aber gar nicht so viel, weil ich wirklich im Laufe der Reise festgestellt habe, dass ich versuche, ich sage bewusst versuche, gelingt mir nicht immer, im Hier und Jetzt ganz bewusst zu sein und einfach diese Momente, die ich habe, auf der Reise zu genießen. Weil umso mehr ich weder in der Vergangenheit oder umso mehr ich in der Vergangenheit noch in oder in der Zukunft mich gedanklich bewege, entflieht mir immer so ein bisschen die tatsächliche Gegenwart. Also habe ich da auch realisiert, okay, ich muss natürlich gewisse Gedankenstrukturen haben, um vielleicht einfach zu lernen aus der Vergangenheit, um dann eben in der Zukunft andere Wege gehen zu können. Aber ich versuche ganz bewusst, im Tagtäglichen, im Hier und Jetzt zu sein und nicht zu viel in der Vergangenheit und der Zukunft.
So, das, du hast jetzt schon gesagt, das ist man fährt irgendwo los und man braucht dann immer wieder ein Stopp, wo du das Zelt aufbauen kannst. Irgendwie, es gibt einen Podcast, also das heißt, du berichtest auch regelmäßig, wo du bist und schilderst relativ gelassen, finde ich, immer diese Dinge, wo ich da einfach mal denke, oh, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da diese Gelassenheit hätte, aber wahrscheinlich muss man diese Gelassenheit auch für so eine Reise haben. Und eins habe ich jetzt schon gelernt, du hast irgendwie ein Faible für in der Nähe von Tankstellen irgendwie, glaube ich.
Ja, es ist öfters mal vorgekommen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen ein Faible, aber tatsächlich die Tankstellen sind so eine relativ sichere Lösung, die du immer irgendwie ansteuern kannst, wenn du sonst nichts findest. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, immer noch deutsche Wörter zu finden. Preferable wollte ich gerade sagen. Bevorzugt wähle ich eher Orte, wo es ruhiger ist, weil Tankstellen sind für sich natürlich immer ein bisschen hektischer, da ist immer mehr los, gerade wenn sie nachts auch offen haben, ist ja logisch. Aber die Tankstelle ist immer dann so ein sicherer Hafen, da weißt du, da gibt's Toiletten, da gibt's Wasser, da hast einfach eine gewisse Versorgung auch, ja. Und in der Regel sind sie videoüberwacht und dann sind die Leute auch entspannt, wenn ich frage, ob ich hier zelten kann, dann geben die mir irgendeine Ecke und dann kann ich da mein Zelt hinhauen und gut ist. Aber bevorzugen würde ich, sage ich mal, irgendwo hinter einem Busch mit weniger Verkehr, ruhiger, da schlafe ich einfach dann besser.
Was ich spannend finde, das ist aber auch tatsächlich mein Menschenbild. Ich kenne mehr Menschen, die gewillt sind, mir zu helfen, die mich zu unterstützen, wenn man fragt. Du kommst relativ häufig auch irgendwo unter oder also das heißt, die Gastfreundschaft ist schon, also ist irgendwie schon menschlich eigentlich da, ne?
Ja, also Gastfreundschaft, das ist das, was ich auf der Reise auf jeden Fall mitgenommen habe und so ein gewisses Mindset, was ich entwickelt habe, dass ich sage, für mich eigentlich ist der Mensch an für sich erstmal gut. Ja, also jeder Mensch ist meiner Meinung nach erstmal gut, erstmal nett und die Entwicklung, die er dann halt im Laufe seines Lebens macht, die ist dann vielleicht eine andere, aber per se ist die Menschheit gut und die Intentionen der Menschen sind gut. Das ist mein Empfinden. Kannst du natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, ist klar. Aber das ist das, was ich erfahren habe. Die Leute sind unglaublich nett, gastfreundlich. Wenn man fragt, sowieso, aber auch an für sich, du musst manchmal noch nicht mal fragen. Du kaufst einfach nur irgendwo an der Ecke ein Wasser, die sehen dich mit deinem Fahrrad, die sehen natürlich, da ist ein Haufen Gepäck, die sehen einen 1,90 großen Weißen irgendwo in Indien, die bieten dir automatisch irgendwas an. Also je nach Land vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, aber grundlegend war die Gastfreundschaft immer da. Und ich habe auch gemerkt, die Leute, die am wenigsten haben, die haben mir am meisten gegeben. Also in Ecken der Welt, in Tadschikistan oder Kirgisistan, wo die Leute eigentlich fast nichts haben, mal ein kurzer Schwenk, da wurde teilweise eine Ziege geschlachtet, nur weil ich als Gast da war, um dann abends ein Festmahl zu zelebrieren. Also das solche Dinge.
Was ja schon fast ein schlechtes Gewissen.
Genau, ja. Also das, ne? Das musste ich auch lernen auf der Reise. Einfach zum einen natürlich Dankbarkeit zu zeigen, klar, aber auch Dinge anzunehmen. Das war auch noch ein Thema mit Sascha und mir sogar am Anfang. Ganz schwierig, wir haben uns ganz schwer getan am Anfang, einfach Gastfreundschaft überhaupt anzunehmen, weil das für uns so ein bisschen, wie du sagst, du hast so ein bisschen schon ein schlechtes Gewissen, wenn Leute irgendwie über das normale Maß hinaus etwas für dich tun oder über ihren normalen Tagesablauf den anders strukturieren, für dich eben ja einzuladen, dir irgendwas zu zeigen in ihrer Heimat oder so. Aber das habe ich gemerkt, das muss ich einfach annehmen, weil die Leute machen es ja auch gerne und es ist eigentlich schlimmer für sie, wenn du es nicht annimmst und ablehnst, als wenn du es annimmst und einfach dankbar bist.
Das heißt, man muss sich jeweils auf die Mentalität des Landes auch einstellen.
So ein bisschen auch einstellen, klar.
Ich kann mir vorstellen, es ist natürlich, ich überlege jetzt auch, wenn ich einen Gast irgendwo habe aus einem anderen Kontinent, ist es ja auch erstmal eine große Nummer.
Ja.
Und so ist es natürlich auch in anderen Ländern.
Genau.
Ja.
Aber die sind ja auch, es ist ja auch so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Die Leute sind dann auch happy, jemandem helfen zu können, das ist das eine, aber sie sind auch natürlich super interessiert an Ausländern in dem Maß und auch um über andere Länder was zu erfahren, was mache ich, warum mache ich die Reise, also da sind auch immer sehr interessante, auch teilweise intensive Gespräche mit den Leuten, die mich dann bei sich aufgenommen haben.
Ich spreche mit Pascal Eckert über seine Fahrradtour von Mainz bis nach Neuseeland. In Vietnam hat er einen kleinen Stopp gemacht und jetzt einen Weihnachtsurlaub eingelegt. Er ist mein Gesprächspartner.
Jetzt haben wir hier gerade die, sag ich mal, tollen Erfahrungen alle jetzt besprochen. Du hast aber gesagt, was weiß ich, man macht sich da tagsüber schon Gedanken, wo komme ich hin, wo bleibe ich über Nacht, ist es sicher? Gab es denn mal so einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt gerade bin ich an einer Stelle, die ich gar nicht gut finde?
Ja, gab es natürlich auch. Keine Frage, wo man einfach so ein bisschen unwohles Gefühl hat. Ich bin auch mehrmals dann nochmal weitergefahren, wenn ich gemerkt habe, hier fühle ich mich nicht so wohl, obwohl ich eigentlich schon nicht mehr konnte, obwohl es dunkel war, spät, wie auch immer. Habe mir dann doch nochmal einen anderen Platz gesucht. Aber ich muss sagen, so richtig gefährliche Momente, wo ich mich gar nicht wohl gefühlt habe, hatte ich eigentlich fast nie. Mit ein bisschen Tieren, ja. Ich habe manchmal die Wölfe heulen hören in den Bergen, zum Beispiel von Tadschikistan oder so. Da schläfst du natürlich nicht mehr. Also wenn du das einmal gehört hast und dann da bist du wach die ganze Nacht, weil du dann ständig hörst und denkst, okay, kommt's jetzt näher? Ist das Geheule, kommt's näher? Geht's weiter weg? Was passiert hier? Was mache ich, wenn tatsächlich ein Wolf ans Zelt kommt als Beispiel? Wie kann ich mich überhaupt wehren, wie kann ich damit umgehen? Aber was Menschen angeht, hatte ich sehr, sehr wenig schlechte Erfahrungen. Hier und da mal vielleicht mit ein paar Betrunkenen, ja, wenn es was mal vorgekommen ist, die dann irgendwie mein Zelt gesehen haben. Oder ein bisschen Leute, die nicht unbedingt übergriffig, aber die vielleicht nicht diesen Privatsphäre-Einstellung haben wie wir. Das war in Indien ganz oft der Fall als Beispiel. Da ist einfach die Privatsphäre anders gehandhabt als okay. Bei uns. aber ansonsten grundlegend war das wirklich im Großen und Ganzen gut. Also da waren keine, jetzt aus dem Gedächtnis raus, jetzt kurz abgerufen, keine wirklichen Erfahrungen, wo ich sagen muss, da hatte ich mal richtig Angst, da habe ich nicht gut geschlafen, da hatte ich wirklich Angst, mein Zelt dahin zu stellen.
Ja, aber ich glaube, es kommt natürlich auch so ein bisschen, welches Signal man rausgibt. Ich glaube, du gibst natürlich auch ein relativ selbstsicheres Signal und bist natürlich jetzt auch nicht derjenige, der, ja, glaube ich, du bist kein Opfertyp, muss man so sagen.
Ja, das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle von deiner Persönlichkeit her, vielleicht auch natürlich Statur, Größe, klar, also da spielen, glaube ich, auch solche Faktoren mit einer Rolle. Und dann Geschlecht auch, muss man auch fairerweise so sagen. Also als Frau würde ich mir wahrscheinlich in deutlich mehr Situationen Gedanken machen, als ich jetzt das persönlich als Mann gemacht habe.
Ja. Wie viele Länder bisher?
Über 30, glaube ich.
Okay.
Ja, also mehr als gedacht am Anfang, jetzt schon.
Ja, okay. Und das heißt, ich sag mal, Europa und so weiter, das ist ja erstmal alles geschenkt, hat jeder ein Bild, aber was ist, wie, mit dem Ganzen, was mit Tarn aufhört, was war genau da alles dabei? Ich habe gar kein Bild zu diesen Ländern. Ich sehe dich da auf, was weiß ich, 8 Stunden in der glühenden Sonne fahren.
Teilweise auch, ja.
Okay.
Gab's auch. Also Wüstendurchquerungen. Sei es im Iran oder auch sehr raue Landschaften in den Bergen von Tadschikistan. Also da war alles dabei. Ich hatte von 5 Meter Schnee in Georgien bis 45 Grad im Schatten im Iran in der Wüste. Wirklich alles.
Wie sind die Grenzübertritte? Wahrscheinlich kann ich ja nicht einfach so in den Iran einreisen.
Nee. Also ist immer ein bisschen individuell. Wir haben zum Glück mit unserem deutschen Reisepass ja echt eine sehr komfortable Situation, dass wir in ganz viele Länder teilweise ohne Visum sogar reinkommen, also auch jetzt Vietnam als Beispiel, kannst du einfach einreisen, hast 45 Tage frei. Du brauchst nichts beantragen vorher, du kommst einfach hin, legst deinen Reisepass hin.
Muss nur gucken, dass du in der Zeit durch bist.
Klar, oder du gehst einmal kurz raus für eine Stunde, kommst wieder zurück und hast wieder 45 Tage.
Okay.
Musst noch nicht mal übernachten.
Aber ist ja auch
rein.
Routenplanung, ne?
Ist dann auch ein bisschen Routenplanung, ja. Das ist immer ein bisschen individuell mit den Ländern. Ich plane immer so 1 oder 2 Länder im Voraus, wenn ich so eine grobe Route habe, wo ich mich dann informiere, okay, was brauche ich tatsächlich, muss ich ein Visum beantragen. Oftmals geht es online, manchmal musst du mal zur Botschaft hin oder so, aber die meisten Visumsanträge gehen eigentlich heutzutage auch in so Ländern wie Tadschikistan oder Kirgisistan, geht alles online.
So, was ist denn vor Weihnachten 2025 passiert, dass du gesagt hast, nach so und so viel 800 Tagen oder was es war, ich guck jetzt doch mal.
Guck mal in der Heimat
vorbei. Ich guck doch mal vorbei.
Ja, stimmt.
Also war ja nicht geplant, ne? Also,
nein, es war
ja. Also tatsächlich, du wolltest in Neuseeland, dann wärst du wahrscheinlich noch ein bisschen in Neuseeland geblieben und dann würdest du irgendwann im besten Fall die Heimreise antreten.
Ja, also die Heimreise jetzt zu der Zeit, vor allem mit dem Flugzeug, war überhaupt nicht geplant. War sehr spontan. Ich habe, glaube ich, montags den Flug gebucht und bin mittwochs abends geflogen oder sowas. Also 2 Tage. Noch nicht mal 2 Tage vorher. Das war super spontan gewesen. Natürlich spielt man immer mal wieder so mit dem Gedanken, gerade um die Weihnachtszeit. Den Gedanken hatte ich letztes Jahr auch schon. Da waren es ja auch dann schon 1,5 Jahre gewesen. So kommt man mal nach Hause, Familie, Freunde und so sehen. Aber wäre die Situation nicht so eingetreten, gesundheitlich, wie es jetzt dann am Ende gekommen ist, wäre ich, glaube ich, auch nicht nach Hause geflogen.
Okay, das heißt, war eine kleine gesundheitliche Einschränkung.
Ja, ich war in Saigon oder Ho Chi Minh City, der neue Name, ganz im Süden von Vietnam. Bin auch schon aus der Stadt raus, auf dem Weg nach Kambodscha gewesen. Das waren so 3-4 Tage, 300 Kilometer ungefähr bis zur Grenze. Und an dem Tag, als ich an der Grenze ankam, ist es dann so schlimm geworden, dass ich einfach nicht mehr, ich konnte weder auf dem Sattel sitzen, noch überhaupt auf einem Stuhl sitzen. Also in den 3 Tagen, wo ich von Saigon zur Grenze geradelt bin, hat sich ein Abszess an der Pobacke entwickelt.
Schöner Platz, ja.
Genau, richtig schöner Platz.
Fürs Radfahren perfekt.
Ja. Aber ich meine, 2,5 Jahre, das kann halt mal passieren. Ich habe jetzt im Nachhinein auch von vielen Radreisenden, als ich das so ein bisschen publik gemacht habe auf Instagram, gehört, ja, ganz normal, als Radfahrer kriegst du das früher oder später, vor allem wenn du so viel und so lange auf dem Sattel fährst, dann hast du halt mal irgendwie eine kleine Wunde oder ein eingewachsenes Haar, irgendwas, was sich entzündet, beziehungsweise ist natürlich die Hygiene dann auch ein Faktor. Wenn ich dann mal 2-3 Tage nicht dusche, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, 2-3 Tage mal nicht zu duschen auf der Reise.
Naja, muss ja da sein, ne?
Genau,
ja.
Eben.
Ja.
Und dann vielleicht auch jeden Tag die gleiche Fahrradhose anziehe, ist ja klar, dass du einen gewissen Bakterienherd dann auch hast. Und dann hat sich das halt in den 3 Tagen so schlimm entwickelt, dass ich keine Möglichkeit hatte, da weiterzufahren. Ich habe lange hin und her überlegt und letztendlich mit einer Bekannten, die ich auf der Reise in Vietnam kennengelernt habe, eben aus Saigon, aus der Stadt, dann entschieden, mit dem Bus zurückzureisen nach Saigon. 6-7 Stunden, wofür ich vorher 3-4 Tage gebraucht habe. Und sie hat mir dann sehr geholfen mit Krankenhaus, Kommunikation. Ich habe erstmal 3-5 Tage Antibiotika bekommen, damit überhaupt dieser ganze Abszess sich wieder ein bisschen
damit es auch nicht noch schlimmer
wird.
Also ich meine, das ist ja, das eine ist ein lokales Ereignis, aber das kann natürlich ganz schnell.
Das ist auch nicht streut und so,
genau.
Ja. Und dann musste das ja klassisch aufgeschnitten. Ja, ohne zu viel zu erzählen. Ich musste ins Krankenhaus auf jeden Fall und da haben sie mich dann eben entsprechend behandelt. Und dann war auch klar, dass ich mindestens 2 Wochen nicht fahren kann. Das haben sie mir schon im Voraus gesagt. Deswegen bin ich erst gar nicht weitergereist nach Kambodscha, weil dort hätte ich nämlich nur 30 Tage Visum bekommen. Da wäre schon die Hälfte von meinem Visum weg gewesen mit der Heilung und vielleicht noch mehr. Und dann habe ich mich eben entschieden, zurück nach Saigon zu reisen und habe das dort dann ja behandeln lassen und angefangen auszukurieren. Und in der Phase, kurz vor Weihnachten, kam dann tatsächlich die Idee, okay, jetzt sind 2,5 Jahre
sowieso,
rum.
Ich habe sowieso jetzt den Break einfach.
Genau. Ich habe den Break. Ich kann das jetzt hier in der Stadt aussitzen. Jetzt bin ich schon das 2. Mal in der Stadt, beziehungsweise im Leben sogar schon das 3. Mal. Ich war vorher schon mal in Saigon gewesen in der Vergangenheit. Dann kann ich auch nach Hause fliegen. Und dann war eigentlich, gab es nur 2 Faktoren bei der Überlegung. Zum einen das Geld. Ja, klar, nach wie vor.
Ja.
Ist immer noch eine Budgetfrage. Und der Gedanke, der mich viel beschäftigt hat, war, was macht das mit mir? Was macht das mit mir, wenn ich jetzt nach Hause fliege, nach 2,5 Jahren? Für die ganze Strecke, für die ich 2,5 Jahre mit dem Fahrrad gebraucht habe, fliege ich in 1 Tag, 1,5, wie auch immer, zurück. Bin dann auf einmal wieder dort, wo ich angefangen habe. Bleibe, egal wie lang, 2, 3 Wochen. Und fliege dann wieder zurück. Was passiert mit mir mental? Wie geht's mir, wenn ich wieder zurückkomme? Geht's mir besser? Geht's mir schlechter? Zieht mich das runter, baut mich das auf, alle Leute zu Hause zu sehen, mich dann auch wieder von ihnen zu verabschieden. Das hat mich sehr beschäftigt und das hat mich eigentlich am meisten ja mit dem Gedanken ringen lassen, buche ich oder buche ich nicht. Und irgendwann habe ich dann für mich selber gesagt, ach komm, mach jetzt einfach. Einfach gebucht, fertig. Es ist nur Geld.
Ja, du provozierst jetzt natürlich eine Frage.
Ja.
Was hat es mit dir gemacht? Ne? Weil du bist jetzt kurz vorm Rückflug. Das heißt,
genau.
Ich würde jetzt aber sagen, es hat erstmal, es war okay. Ne?
Ja, ja. Also es war sehr positiv. Ich glaube, den wirklichen Ausschlag sehe ich erst dann danach. Den wirklichen Einfluss sehe ich vielleicht erst in 1-2 Wochen, wenn man das auch mal alles ein bisschen reflektiert. Weil jetzt ist es noch zu frisch. Ich fliege jetzt heute Abend zurück. Ich war jetzt nicht ganz 3 Wochen hier. Und ich habe natürlich fast schon ein Programm hier gehabt.
Die Leute, ja klar, jeder will dich sehen, ne?
Jeder wollte mich sehen.
Ich habe ja auch sofort gesagt,
ja, ich musste,
wann hast du Zeit für mich? Ne?
Ja, und wir haben den letzten Tag jetzt, siehst du?
Ja.
Also auch da, ja, merkst du schon, wie straff das teilweise gewesen ist. Aber es war auch schön. Also ich will das gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Es war auch sehr schön. Es war sehr schön, einfach Familie vor allem zu sehen, Freunde. Und das ja auch auf der Basis von der Überraschung. Ich hatte niemandem was erzählt, dass ich komme. Ich habe meinen Eltern, meinen Geschwistern, keiner hat gewusst, dass ich komme. Ich habe einfach die Flüge gebucht.
Und also die haben das dann wirklich viele erst in deinem Podcast
gehört? Die haben das ja entweder im Podcast dann gehört oder auch, als ich einfach vor der Tür stand bei meinen Eltern.
Der halt auch dann, sag ich mal, am 24. veröffentlicht wurde, wo Menschen dann auch vielleicht was anderes zu tun haben, als zuerst zu hören, oh, was erzählt er denn? Ne?
Ja, was ist eigentlich passiert? Und da kam natürlich, nachdem der Podcast rauskam, nochmal mehr eine Flut an Nachrichten. Nochmal mehr Leute, die dadurch mitbekommen haben, ich bin hier, denen ich es vielleicht dann bis zu dem Zeitpunkt nicht selber sagen konnte, nicht selber geschafft habe zu sagen, die ich nicht überraschen konnte. Und dann wollten noch mehr Leute mich natürlich irgendwie sehen, mit mir kommunizieren. Also ja, war eine spannende Zeit.
Ich glaube, bei dir, du hast mehr Eindrücke gehabt, logischerweise, weil du einfach jeden Tag woanders bist, ständig neue Menschen siehst. Aber natürlich, das Leben geht ja in der alten Welt auch weiter.
Genau.
Das heißt, ja. Irgendwelche Neuerungen, die du nicht mitbekommen hast, gab es dann auch, ne?
Ja, ja, selbstverständlich. Was ja auch ein großer Grund mit war, für mich nach Hause zu kommen. Also das war mir vollkommen bewusst, das Leben geht hier auch weiter. Hier steht es ja nicht einfach still deswegen. Und hier hat sich auch einiges verändert. Wobei ich auch sagen muss, viele Dinge haben sich auch nicht verändert tatsächlich. Also das ist ja einfach...
Ja. Meinst du, dass die Welt noch verrückter wird hier, ja?
Noch ein bisschen verrückter wird, aber auch viele Dinge sind auch einfach gleich geblieben. Aber das war ein großer Faktor zu sagen, ich möchte jetzt auch einfach mal nach Hause kommen, um da ein paar Updates zu kriegen. So als Beispiel mal in den Raum geworfen. Mein Bruder hat einen Sohn bekommen, der ist jetzt 1,5, mein Neffe. Den habe ich noch nie gesehen, außer über einen Videocall. Den kannte ich so nicht.
Ja, und das ist, sage ich mal...
Und er mich auch nicht.
Ist das schön mit Videocall, aber ja, wir alle kennen das aus unserem beruflichen Alltag. Es ist ein gutes Mittel, aber es hat nicht die emotionale Bindung und die Qualität wie eine persönliche Begegnung.
Das kann das nicht ersetzen.
Ja.
Genau, ja. Klar weiß der kleine Mann, okay, hier gibt es einen Onkel noch, aber der reist irgendwo mit dem Fahrrad um die Welt, den habe ich noch nie gesehen. Ja. Und nicht nur das, sondern auch, auch bei Freunden, abseits der Familie jetzt. Viele haben Kinder bekommen, Häuser gebaut. Also wie du sagst, das Leben geht da auch weiter. Da hat sich natürlich viel verändert. Und das fand ich sehr schön, dann das auch mal mit einem gewissen zeitlichen Abstand dann jetzt einfach zu sehen, die Leute wieder zu sehen und da ja, ein bisschen Zeit mit den Leuten eben zu verbringen.
Ich kann mir vorstellen, es kann sogar auch durchaus jetzt für die letzte Etappe auch nochmal eine Stärkung sein,
zu
sehen, dass du sagst, ich komme nach Hause und die Bindungen stehen auch noch. Das ist ja auch ein gutes Gefühl.
Ja, das hat mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben. Ich reise auch generell jetzt mit einem guten Gefühl zurück. Ich freue mich einfach, dass ich die Leute jetzt in nach so langer Zeit einfach mal wiedersehen konnte, wir uns ein bisschen ja Updates mitgegeben haben und auch einfach, wie du sagst, ein gutes Gefühl gegeben haben, die Bindung ist da. Also bei ganz vielen habe ich mich wie vor 2,5 Jahren, wie wenn ich nie weg gewesen wäre. Und das war auch das Feedback von Freunden und Familie, was ich bekommen habe. Verrückt, dass ich eigentlich schon 2,5 Jahre weg bin, denkt man in dem Moment, wo man sich wieder sieht, gar nicht. Und es fühlt sich auch direkt wieder sehr, sehr familiär, sehr vertraut einfach an.
Also ich hatte dich auch noch so in Erinnerung, ein bisschen bist du ergraut.
Ja, und die Haare sind ein bisschen länger geworden.
Ja, gut, ich denke mal, das ist einfach bedingt, ja, einfach praktisch, ne?
Ja, ja, auch. Ja. Aber ich wollte die auch ganz bewusst wachsen lassen.
Okay,
also gut. Die habe ich kein einziges Mal geschnitten auf der Reise bisher.
So, das heißt?
Es geht gleich weiter im Gespräch mit Pascal Eckert. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Pascal Eckert. Mit dem Fahrrad von Mainz nach Neuseeland, das ist das Ziel von Pascal Eckert. Durch eine Erkrankung hat er einen Weihnachtsurlaub gemacht und es geht jetzt in Kürze in Vietnam weiter.
Zurück in Flieger, nette Menschen in Vietnam haben sich um deine Sachen,
genau.
Die sind zwar wahrscheinlich übersichtlich, aber trotzdem darum gekümmert, dass sie eingelagert sind, dass sie wieder da sind und das heißt, dann setzt du dort.
Da setze ich jetzt dann Freitag wahrscheinlich wieder an.
Okay, und dann geht es?
Dann geht es wieder Richtung Kambodscha.
Okay.
Dort, wo ich ursprünglich hin wollte, bevor ich die Rückreise nach Saigon angetreten habe.
Und was liegt dann jetzt noch vor dir?
Also Kambodscha als nächstes. Das wird sich dann noch zeigen, ob ich direkt von Kambodscha nach Thailand rüberkomme. Das wäre eigentlich meine Wunschroute. Da gibt es ja aber ein bisschen Spannungen. Das kriegt man, glaube ich, bei uns hier gar nicht so mit. Aber ja,
im Wahrsten. Wir haben mit uns selbst genug zu tun.
Wir haben genug zu tun hier und wir haben genug Weltpolitik. Richtig. Deswegen, da ist man einfach auch so ein bisschen außen vor. Hier in Europa habe ich das Gefühl. Da gibt es gerade ein bisschen Spannung. Also die Grenzen sind aktuell dicht. Ist noch ein guter Monat hin, wenn ich einen Monat in Kambodscha verbringe. Ich glaube nicht, dass sich was tut, also werde ich wahrscheinlich nochmal nach Laos einreisen müssen. Dort bin ich zumindest im Norden schon gewesen, im Süden von Laos jetzt noch nicht. Und dann über Laos nach Thailand einreisen, quasi nochmal so einen kleinen Schlenker, weil Kambodscha und Thailand einfach sagen, Grenzen sind zu, hier kommt keiner rüber. Und dann mache ich Thailand, fahre quasi von Ost nach West und dann Südwesten runter, diesen Zipfel nenne ich es mal von Thailand, Richtung Malaysia, Singapur. Singapur ist ja jetzt nicht riesig, aber das werde ich mir schon mal angucken.
Wenn man schon mal da ist, ne?
Wenn ich schon mal in der Ecke bin. Ja. Da wird es dann auch wieder spannend, weil bis dahin ist ja tatsächlich eigentlich alles reiner Landweg. Hier und da habe ich mal eine Fähre genommen, okay. Aber von Singapur dann nach Indonesien rüber, das wären dann ein bisschen längere Schiffsfahrten auch. Und auch Indonesien selber ist ja sehr, sehr zerstückelt. Riesig groß das Land, war mir so auch gar nicht bewusst, aber sehr viele Inselgruppen. Bali kennt wahrscheinlich jeder, aber das ist ja auch nur eine relativ kleine Insel eigentlich von Indonesien. Also werde ich da so ein bisschen Stück für Stück mich mit Schiff und Land vorwärts oder auf dem Schiff und dann auf dem Land vorwärts bewegen mit dem Fahrrad. Da kommt man gut voran. Und dann muss ich schauen, wie ich nach Australien komme. Die Lösung habe ich aktuell noch nicht.
Okay.
Da bin ich noch dran. Wunsch wäre es, wenn ich einen privaten Segler oder sowas finde oder eine private Segelcrew finde, die von Indonesien am besten nach Australien segeln.
Und dich mitnimmt.
Und mich mitnehmen.
Ja.
Ich eine Zeit auf einem Segelboot verbringen kann, fände ich super spannend, das mal mitzukriegen. Muss natürlich auch irgendwie mit Fahrrad passen. Und dann einfach sowas wie, ja, dort volunteeren und einfach helfen auf dem Segelboot und dafür mitgenommen werden.
Flugzeug wäre dir zu schnell, ne?
Flugzeug wäre mir zum einen zu schnell, das ist aber, die Lösung habe ich mehr oder weniger schon parat. Das ist die Backup-Lösung. Also ich weiß, dass es von Bali sehr gute Verbindungen nach Australien gibt. Bali ist quasi das Mallorca der Australier. Was für uns Deutsche Mallorca ist, ist für die Australier Bali. Und da kann ich relativ entspannt täglich für kleines Geld rüberfliegen. Das ist mein Backup. Fliegen ist halt immer das Ding mit dem Fahrrad. Das ist eigentlich so der Hauptknackpunkt. Du brauchst eine Kiste, du musst das ja fast komplett zerlegen, damit es in die Kiste reinpackt. Du hast das Gewichtslimit, weil aktuell jetzt als Beispiel mein Fahrrad wiegt immer noch 65 bis 70 Kilo, je nachdem, wie viel Wasser ich dabei habe. Klar, da ist auch Essen und so mit drin, aber das muss ich ja alles irgendwie dann auf 32 Kilo runter reduzieren, weil das ist das Maximumgewicht, was die Fluggesellschaft transportiert, und dann brauche ich die Kiste. Also da ist mit Aufwand verbunden einfach.
Ja.
Deswegen ist Fliegen immer...
Was für ein Ballast im Leben, ne?
Ja, jammern auf hohem Niveau, ich weiß, na klar.
Also wenn ich überlege, was wir alles für einen Ballast mit uns schleppen, ne?
Ja.
Das ist eher Tonnen.
Ja. Aber ja, das ist einfach wirklich dann, da ist der Aufwandfaktor einfach mit drin beim Fliegen, auch wenn du dann natürlich deutlich schneller unterwegs bist, ja klar.
Gut, das ist natürlich dann eine richtige Beschleunigung, ne?
Genau.
Die jetzt ja in den letzten 2 Jahren eigentlich gar nicht da war oder ja. Kaum. Ja.
Ja, und Australien? Mein Wunsch ist einmal von West nach Ost, von Perth im besten Fall bis nach Sydney. Wenn sich zeitlich ausgeht, aktuell, soweit meine Recherche reicht, kriege ich nur 3 Monate Visum für Australien, und dann muss ich in 3 Monaten 5.500 Kilometer fahren.
Okay.
Also knappe 2.000 im Monat. Ist schon
Ich glaube, du kannst sportlich. Du kannst dort sogar auch verlängern, das habe ich gerade gehört, aber das ist sehr speziell, dann musst du Farmarbeit leisten, und das ist natürlich etwas, was, glaube ich, nicht in deinem...
Ja, unter Umständen...
Wenn es einen schönen Platz gibt, ne?
Ja, das habe ich jetzt mal so gedanklich offen gelassen, vielleicht auch dort nochmal ein bisschen das Budget aufzufrischen, weil in den Ländern, in denen ich jetzt bin, macht es keinen Sinn. Die sind zum einen so günstig, dass Lebenshaltungskosten super niedrig sind im Moment oder sehr niedrig. Und gleichzeitig würdest du nicht viel verdienen dort, wenn du arbeiten würdest. Ja. Also das macht erst wirklich ab Australien wieder Sinn.
Ja. Ich fand es aber, also als ich das gelesen habe, ich fand das eigentlich eine schöne Idee.
Ja.
Das ist, weil, ich sag mal, 3 Monate, das reicht für Urlaub und irgendwie Winteraufenthalt, wenn du es dir leisten kannst, bestens. Und jeder, der halt länger bleiben will, darf halt einen Beitrag leisten.
Genau, das gab's.
Ich finde das eine schöne Idee.
Ja, das gab's auch früher schon. Ich habe ja Travel and Work gemacht quasi in Australien und Neuseeland. Vor 15 Jahren, sowas in dem Dreh, 2008.
Ja,
was sind das jetzt? 17, 18 Jahre?
Das ist alles
so wahnsinnig weit weg. Genau. Also Anfang 20, jetzt bin ich 40, ja, also 18 Jahre. Und da gab es das auch schon. Wenn du 90 Tage, sage ich mal, gemeinnützige Arbeit, Government-Arbeit, Farm, auf der Farm und so weiter gearbeitet hast, dann hast du Anspruch auf ein zweites Visum bekommen. Diese Regelung ist aber in dem Ausmaß für ein einjähriges Visum nur bis du 35 bist. Also das greift leider nicht mehr bei mir.
Okay, wusste ich nicht. Ich habe es nur tatsächlich in einem Fall von einer jüngeren Frau gelesen.
Ja, genau.
Ja,
das ist bis 35 sehr komfortabel. Das kriege ich nicht mehr hin. Ich habe aber auch Leute kennengelernt, die sich auf ein längeres Visum beworben haben. Ein halbes Jahr oder ein Jahr für Australien. Ist dann natürlich ein bisschen aufwendiger, kostspieliger auch. Scheint aber möglich zu sein.
Wären denn die 3 Monate realistisch für die Strecke?
Realistisch ja.
Aber darf nichts passieren.
Aber halt auch sportlich.
Okay.
Dann schon. Also das wird schon gehen. Zumal ich die Wüste ja auch durchqueren muss in Australien.
Ich glaube, Australien ist auch sehr speziell, weil irgendwie die Menschen leben hauptsächlich in den Küstenregionen und im Land ist eigentlich gar nichts.
Im Landesinneren ist ja auch fast nur rote Wüste. Also da ist kaum Leben. Es gibt eine Stadt, so Alice Springs, wirklich genau im Zentrum. Aber davon abgesehen, ich bin diese Strecken ja damals auch mit dem Auto halt gefahren, als ich dort war. Da fährst du 1000 Kilometer am Tag mit dem Auto, da siehst du nichts. Da ist kein Dorf, gar nichts. Also das wird wiederum eine logistische Herausforderung für mich mit dem Fahrrad. In Nepal habe ich jemanden kennengelernt, der das gemacht hat, einen Deutschen tatsächlich, mit dem Fahrrad, auch von Perth nach Sydney. Und der hat gesagt, im Prinzip bleibt dir nur 2 Möglichkeiten. Entweder du musst jede Menge Wasser mitnehmen oder du musst jeden Tag mindestens 200 Kilometer fahren, weil das ungefähr der Abstand von Tankstelle zu Tankstelle ist, damit du Wasser auffüllen kannst.
Okay.
Oder du musst halt so viel Wasservorrat mitnehmen, der dann für mindestens 2 oder mehr Tage reicht.
Das macht ja natürlich alles wieder schwierig.
Ja, genau. Gewicht, ja. Da sprechen wir von 10 Litern pro Tag. Also 6, 7 brauchst du zum Trinken bei der Hitze. Und wenn du dann noch ein bisschen was kochst.
Wie machst du das überhaupt? Man hat jetzt immer so das Bild, weißt du, man läuft mit kurzen Hosen und T-Shirt und so. Das kannst du da ja gar nicht machen, ne?
Wie meinst du jetzt?
Ja, wenn du in der Sonne da rumfährst.
Ja, nein. Dann ziehst du eher lang. Mittlerweile bin ich auch schon so, ich ziehe eher was Langärmliches an, weil ansonsten verbrenne ich einfach. Ich bin kein Freund von Sonnencreme, gerade in Verbindung mit Sport und Schweiß. Also diese Kombination von Schweiß und Sonnencreme auf meiner Haut ist nichts für mich. Und demnach ziehe ich mittlerweile einfach dünne, langärmliche Sachen an, um mich vor der Sonne zu schützen.
Ja. Gut, machen ja viele südliche Länder tatsächlich genau. Auch. Das heißt,
ja. Schwitzt so wiederum ein bisschen mehr, ist ja klar. Ist nochmal ein bisschen heißer, wenn es langärmlich ist. Aber du hast trotzdem einfach den direkten Sonnenschutz erstmal auf der Haut. Und das wird wahrscheinlich dort auch weiterhin so laufen, denke ich.
Das heißt, da machst du dir jetzt logischerweise dann...
Ja, fange ich so nach und nach an.
Zu überlegen, wie ziehst du es durch? Und aber 200 Kilometer ist es zu schaffen? Das ist schon ordentlich, ne?
Das ist schon ordentlich. Das geht, weil das ist zum Glück relativ flach, Australien. Der Gegenwind spielt da eine große Rolle. Das mag man gar nicht glauben. Aber wenn du ein gewisses Niveau an Gegenwind hast, dann kannst du voll Power auf dem Fahrrad da reintreten und fährst trotzdem nur 10 km/h.
Ja, ich weiß nicht, was da für ein Gegenwind ist. Ich hatte das mal in der Nordsee auf irgendeiner Insel. Mit dem Wind fahren ist herrlich. Dagegen ist
der Horror, ja.
Da sind 5 Kilometer irgendwie eine Katastrophe.
Genau. Ja. Weil vor allem, wenn du so ein Fahrrad fährst wie ich jetzt mit Taschen vorne, Taschen hinten. Du bist ja wie ein Panzer.
Ja.
Der Wind freut sich, wenn er sich da bei dir festhalten kann.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Pascal Eckert. Er ist im ungeplanten Weihnachtsurlaub nach Deutschland zurückgekommen, aber er möchte seine Tour fortsetzen. Er möchte von Mainz mit dem Fahrrad nach Neuseeland fahren. In Vietnam geht es jetzt weiter.
Ich glaube, die letzten Wochen hattest du gar nicht so viel Zeit nachzudenken, weil halt so viel passiert und so viele Eindrücke da sind. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, je dichter man an das Ziel kommt, kommt doch auch der Gedanke über die Zeit danach. Also auch wenn du jetzt sagst, das ist jetzt vielleicht nicht so stark, aber irgendwann ist man am Ziel und das ist jetzt, sage ich mal, 2/3 geschafft, könnten wir jetzt mal sagen.
Ja,
das heißt, ein Drittel liegt jetzt noch vor dir. Das heißt, das ist schon so irgendwie planbar oder es wird endlich das Ziel. Und die Frage ist, ich weiß nicht, ich wäre zumindest, ich würde überlegen, okay, ich kann mir jetzt vorstellen, in den alten Job zurück ist eigentlich erstmal unwahrscheinlich.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Also das Gefühl hat sich natürlich schon entwickelt. Die Gedanken sind auch schon so weit gereift. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, sage ich mal, wieder von vor der Reise oder von nach der Reise wieder zurückzugehen auf das davor. Im Sinne von, okay, das war einfach jetzt eine Reise. Und jetzt bin ich wieder am Anfang, wo ich vorher war und ich gehe wieder in meinen Job und ich mache wieder 9-to-5. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, wieder mich in dieses sogenannte Hamsterrad zu setzen und 9-to-5 zu machen. Das bin ich nicht mehr.
Da liegen ja tausende Tage Gedanken dazwischen, ja?
Auch unter dem Aspekt, und das ist, habe ich über die Zeit festgestellt, das ist natürlich das, was bei vielen Leuten so ankommt. Ich mache eine Reise und eine Reise bedeutet für Leute
Urlaub
zum einen, aber auch endlich. Also es gibt einen Anfang und ein Ende. Mittlerweile ist es für mich aber so, und deswegen ist das auch vielleicht so ein bisschen, ausgeufert. Wir haben ja am Anfang über 1,5, 2 Jahre gesprochen. Jetzt sind es schon 2,5 und
es
werden locker über 3. Aber diese Reise ist für mich nicht mehr eine Reise mit einem Ziel oder mit dem Ziel, einfach nur in Neuseeland anzukommen, sondern die Reise ist für mich mein Leben geworden aktuell. Das hat einen ganz anderen Bezug zu mir gewonnen. Ich habe natürlich noch Neuseeland als Ziel.
Ja, aber das Ziel hat ja, das ist ja nur so eine psychologische Sache.
Genau.
Also ich weiß nicht, das kennt, glaube ich, jeder. Das heißt, wenn ich irgendwie sage, ich muss jetzt irgendwie heute nochmal irgendwie raus an die frische Luft und mache einen Spaziergang, dann baue ich mir auch irgendein Ziel. Das liegt in uns tief drin.
Ja, das ist für mich auch einfach... Neuseeland ist hauptsächlich noch das Ziel, weil ich zum einen das natürlich gerne erreichen würde. Das habe ich mir so als Ziel am Anfang gesetzt. Es ist aber auch einfach das Ziel, um eine grobe Route zu haben, um nicht völlig planlos links, rechts überall hinzufahren, so ungefähr. Und ja, um eine Richtung einfach zu haben. Aber wie man so schön sagt, der Weg ist eigentlich das Ziel. Und Neuseeland steht nur da ganz am Ende, nach wie vor dieser Leuchtturm ganz im Norden des Landes. Das wird ein super spannender, emotionaler Moment werden, dort anzukommen. Ob ich dann schon weiß, was ich danach mache, das kann ich dir im Moment gar nicht sagen. Ich kann dir eins sagen, ich weiß, ich werde nicht von Neuseeland mit dem Flieger zurück nach Frankfurt fliegen. Das wird auf gar keinen Fall passieren, weil das habe ich sehr früh gemerkt.
Zu einfach.
Zu einfach, und das wäre, glaube ich, zu viel Schock auch. Also da habe ich auch schon so ein bisschen einen Plan oder ein bisschen eine Idee, einen Plan will ich es nicht nennen, aber eine Idee im Hinterkopf. Wenn ich zurückfliege von Neuseeland nach Europa, dann wird es, weiß ich nicht, Portugal oder Spanien oder sowas und dann mit dem Fahrrad.
Also auch wieder mit dem Fahrrad nach Mainz reinfahren und dann Bodenheim oder keine Ahnung.
Das auf jeden Fall. Wäre auch jahreszeitmäßig ganz gut. Wenn Neuseeland Sommer ist, ist hier der Winter. Und wenn ich dann in Neuseeland sozusagen durch bin, dann kommt hier der Frühling. Dann kann ich hier schön in den Sommer reinrollen sozusagen.
Das heißt, langsam wieder ins Leben
reinfahren. Ja, weil ich glaube, das kannst du nach so einer langen Zeit auf dem Fahrrad und dann einfach hier mit dem Flieger wieder ankommen. Da wird sich, wie ich eben gesagt habe, da wird sich ja noch nicht mal lohnen, in Frankfurt das Fahrrad wieder auszupacken aus der Kiste und zusammenzubauen, für die 30 Kilometer nach Bodenheim zu fahren. Dann fährst du wahrscheinlich noch mit dem Auto nach. Nee, das kann ich nicht mal. Das habe ich schon relativ früh gemerkt. Das
ist aber vielleicht auch eine ganz gute Strategie zu sagen, pass auf, da bin ich vielleicht noch 2-3 Wochen unterwegs oder vielleicht auch länger, um einfach dann tatsächlich die finalen Gedanken, okay, ich bin bald wieder im alten Leben in Anführungszeichen, aber das alte Leben gibt es ja so nicht mehr, was mache ich?
Genau, was mache ich? Und natürlich gibt es da auch ganz wilde Spinnereien in meinem Kopf, die sagen, naja gut, Neuseeland, das war jetzt so weit, wie es nur geht, von Deutschland weg. Jetzt bist du schon so weit da unten, ob du jetzt nach Europa fliegst oder ob du nach Südamerika fliegst als Beispiel. Das ist die gleiche Route tatsächlich, also das ist die gleiche Entfernung tatsächlich. Vielleicht fliegst du noch nach Südamerika, nimmst noch Südamerika mit und kommst dann nach Portugal und fährst nach Hause. Also auch da, ja, ich habe für mich gesagt, zwei kritische Faktoren. Das eine ist leider nach wie vor immer noch das Geld. Entweder muss ich irgendwo halt dann das Budget aufstocken und arbeiten. Das ist dann einfach die Entscheidung, die ich treffen muss irgendwann. Wenn es dann mal kritisch wird, im Moment bin ich noch in einem Okay-Bereich. Und das andere ist der Faktor Spaß und Motivation. Solange ich noch Spaß habe und Motivation habe, werde ich das auch weitermachen, weiterverfolgen, ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Pascal Eckert. Pascal Eckert mit dem Fahrrad von Mainz nach Neuseeland. Das ist sein Ziel. Bis nach Vietnam ist er schon gekommen. Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen hat er eine Winterpause gemacht in Deutschland. Aber jetzt geht's in Vietnam weiter. Er ist mein Gesprächspartner.
Jetzt, das Faszinierende ist ja, das kann man, glaube ich, auch in so einem Gespräch gar nicht darstellen. Das ist ja die Unmenge von Menschen, die man kennenlernt. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich jetzt so viele Lebensentwürfe gesehen. Das ist ja unvorstellbar.
Ja, genau. Also du siehst ja wirklich von, ja, traurigerweise keinerlei Lebensvorstellung in irgendwelchen unbekümmerten Dörfern im Hinterland von Indien bis zu den größten Lebensvorstellungen, die eben Leute mit viel Geld im Hintergrund haben, siehst ja wirklich alles auf der Reise. Du findest halt auch ganz viele Gespräche, die dann stattfinden mit Menschen und die dich auf ganz andere Ideen bringen, die du so vorher vielleicht gar nicht gehabt hast. Und was ich für mich daraus gezogen habe, sind hauptsächlich sehr flexible Lebensmodelle, die eben einen Großteil mit Spaß verbunden sind. Auch ein Großteil, glaube ich, was ich gemerkt habe, ist mit Leben, das draußen stattfindet. Kein Job im Büro, sondern irgendwas, was ich draußen machen kann, wo ich unterwegs bin, wo ich in der Natur bin, wo ich einen Bezug mehr zu der Welt einfach habe, als irgendwie vor einem Bildschirm zu sitzen, bös gesagt. Also das habe ich für mich auch gemerkt und da findest du die interessantesten Menschen nicht nur in den jeweiligen Ländern, sondern du überschneidest dich ja auch immer mal wieder mit anderen Reisenden und auch da sind sehr viele und mit der Dauer, je nachdem wie lange man zusammen ist, auch sehr intensive Gespräche natürlich geführt worden und du hast einfach den Horizont unglaublich erweitert, was die Möglichkeiten angeht, wie man sein Leben gestalten kann.
Ja. Und ich glaube, das Spannende ist, dass ich lerne ja auch viele Menschen kennen und witzigerweise ist dieses Thema glücklich oder unglücklich, es hat zu wenig mit Geld zu tun.
Ja, ganz wenig. Also
verrückt, ne? Ja, man denkt immer, oh, wenn das und das eintrifft, aber nein, die Menschen, die am wenigsten haben, führen oft ein glückliches Leben.
Ja, das habe ich ganz stark auf dieser Reise kennengelernt und ist ja für mich selbst jetzt auch so. Ich lebe ja auf einem sehr, ich will es noch nicht mal bodenständig nennen, sondern eigentlich sehr kleinen Budget und sehr, sehr, sehr sparsam und sehr Ne? Ja, sorglich.
So. Für viele trotzdem noch Luxus, ne?
Für viele trotzdem noch Luxus, genau. Das ist wiederum die andere Seite. Also das, was ich habe, ist für viele Luxus. Andersrum für uns, für unsere westlichen Vorstellungen, vielleicht auch ein bisschen natürlich für unser ja, Konsumverhalten, für den Kapitalismus. Unvorstellbar, was ich da mache. Also ich lebe mit 3 T-Shirts und 3 Boxershorts, 2 Paar Socken so ungefähr. Jetzt mal ein paar Sachen in den Raum geworfen. Das kann man sich einfach, können die Leute sich kaum vorstellen hier. Aber das ist nicht das, was du brauchst. Du brauchst keine Masse an Dingen, um glücklich zu sein. Also ich hatte teilweise die besten Momente in den schwierigsten Situationen, gerade in den schwierigen Situationen, wo du eigentlich denkst, das Wetter ist mies, mir geht's eigentlich nicht gut körperlich. Also so viele Faktoren, die eigentlich nicht gut sind, vermeintlich nicht gut sind, aber du fühlst dich einfach frei, du fühlst dich einfach happy und du kannst einfach die Momente genießen, egal was außenrum passiert.
Du hast, auch in dem Podcast kann man das sehr schön hören, auch manchmal so ein bisschen gehadert, aber ich glaube, ich habe nie diesen Abbruchmoment gespürt.
Den hatte ich weiß nicht, ob ich den vielleicht nicht so kundgetan habe, aber so einen richtigen Abbruchmoment gab es eigentlich nie.
Ja. Also war auch mein Eindruck. Das heißt, ja. War schon, also es gibt, glaube ich, so 2, 3 Episoden, wo man schon merkt, gerade kippelt es ein bisschen in der Stimmung, weil halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Blödes passiert ist und dann irgendwie ist der Platz nicht schön und es kommen dann so 1000 Sachen, es tut irgendwas weh und
kommen viele Sachen zusammen, also gerade wenn gesundheitliche Dinge mit reingespielt haben, das war natürlich immer so ein Thema gewesen, wenn ich gesundheitlich Schwierigkeiten hatte, wenn es mir gesundheitlich einfach nicht gut ging, ich dann vielleicht auch nicht so viel Fahrrad fahren konnte, wenn das Wetter unglaublich, ja, mies will ich nicht sagen, aber anspruchsvoll auf jeden Fall war. Also wenn als Beispiel in Vietnam, als wir von Marco und ich damals von China nach Vietnam eingereist sind im Norden und wir hatten 3 Wochen lang jeden Tag über 40 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Du hörst nie auf zu schwitzen, auch nachts nicht. Egal was du machst, das sind natürlich Dinge, die zehren dann irgendwann einfach an dir. Das macht es einfach anstrengend und du kannst es nicht mehr so genießen. Da ist ganz viel mentale Arbeit notwendig, zu sagen, okay, ich gehe absolut an meinem körperlichen Limit jetzt hier jeden Tag aufs Neue, weil dann natürlich auch noch Berge hochfahren und so weiter. Aber ich kann es trotzdem genießen. Das ist ganz, ganz schwierig, wenn du körperlich so belastet wirst, dass du das dann trotzdem noch genießen kannst. Und diese Momente sind schwierig. Aber auch da habe ich jedes Mal wieder gemerkt, im Nachhinein, es gibt immer wieder gute Phasen. Es gibt immer wieder auch schlechte Phasen, aber es gibt auch immer wieder gute. Nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Und du kannst so viel Energie daraus ziehen, wenn du solche Situationen überstanden und einfach körperlich und mental gemeistert hast und geschafft hast. Das motiviert dich dann auch einfach weiterzumachen. Deswegen so einen wirklichen Moment, wo ich sage, boah nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt lasse ich einfach alles stehen und liegen, fahre nach Hause, den gab es nicht. Ich hatte natürlich Situationen.
Gut, aber das ist natürlich, ich sag mal, das ist ja eigentlich fast normal. Hat ja jeder mal einen Tag, wo er sagt, heute boah, läuft gar nichts und jetzt wird lass den Tag rumgehen und morgen geht's weiter. Ich glaube, du bist aber auch mit dieser mentalen Ausstattung losgefahren, sag ich mal. Das war halt einfach, du wolltest an das Ziel kommen oder willst an das Ziel kommen und deswegen stellt sich diese Frage wahrscheinlich
auch. Auch mental einfach auf der Reise nochmal ganz anders gewachsen für mich selber natürlich. Wie du sagst, so Situationen hat dann jeder mal. Die kommen vielleicht auf so einer Reise ein bisschen öfter. Also für mich gefühlt würde ich sagen, diese Ausschläge von gut und schlecht oder guten Tagen, schlechten Tagen, Höhen und Tiefen, die sind einfach zum einen vielleicht ein bisschen mehr geworden und zum anderen dann intensiver. Also die Hochmomente sind so viel mehr intensiv, dafür die tiefsten Momente vielleicht auch. Und dann hast du so Situationen, wo du natürlich denkst, das habe ich nicht oft gedacht, aber das war dann meistens der Gedanke in so schwierigen Situationen, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das? Das ist so die Frage, die ich mir dann immer gestellt habe. Warum mache ich das eigentlich? Ich könnte einfach irgendwo in einem Café sitzen oder auf der Couch oder sonst irgendwas. Warum mache ich das, wenn ich 3 Tage am Stück einen Berg hochfahre in Tadschikistan und mich quäle bis zum geht nicht mehr? Warum mache ich das? Ja, und wenn ich oben war,
vielleicht für ein gutes Essen am Etappenziel?
Ja, also da gibt es so viele Antworten auf die Frage. Und jedes Mal, wenn diese Situationen dann eben wieder überwunden wurden, wenn ich dann oben auf dem Berg ankam oder wenn es aufgehört hat zu regnen, wenn es einfach kühler wurde oder du auch mal ein Zimmer bekommen hast mit einer Klimaanlage, egal was, dann wusstest du, okay, ich weiß wieder, wofür ich das mache und ich kann dann auch eben diese schwierigen Situationen anders handeln, ich kann das anders mitnehmen schon fast und kann wieder die guten Situationen dann auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise genießen.
Das. So, was erlebt man kulinarisch auf der Reise? Boah. Was ist das beste Land?
Das beste Land, die beste Landfrage, die habe ich wirklich oft gehabt. Da tue ich mir ganz, ganz schwer mit, die zu beantworten, weil ich für mich kein Land jetzt rauspicken würde, wo ich sage, das stand über allem. Aber meistens auf diese Frage ist meine Antwort, die beeindruckendsten Länder waren oftmals die, über die du vorher am wenigsten wusstest oder die, wo du sogar negative, wie sagt man, Einstellung oder negative...
Naja, weil ich glaube natürlich, wenn du ohne Erwartungshaltung in ein Land fährst, kannst du ja im besten Fall nur positiv überrascht werden.
Ja, ja.
Das ist in der Tat so. Und bei anderen Sachen, ich wollte aber noch am Schluss jetzt hier nochmal auf die Kulinarik. Das heißt,
wo gibt es das beste Essen?
Oder, das ist sehr subjektiv, ja.
Sehr subjektiv, natürlich.
Ich hätte jetzt Indien schon irgendwie...
Indien war unglaublich gut, das Essen, sehr vielfältig. Vielleicht nicht unbedingt das Gesündeste, muss man sagen, aber eine riesige Vielfalt. Da hast du halt immer das Ding, dass du ein bisschen aufpassen musst, was isst du, damit es dir nicht unbedingt schlecht geht.
Das heißt, diese Straßenküchen und sowas.
Genau, ja.
Besser nicht, oder
was? Mit der Schärfe, was Indien ja jeder kennt. Also selbst wenn du sagst, bitte nicht scharf, dann wird es trotzdem scharf genug.
Wir haben mal ein Kochkurs gemacht, so ein Kochabend mit, ich weiß gar nicht, was für, also es war irgendetwas Asiatisches und es hieß von der, ich weiß gar nicht, ich glaube war sogar auch Vietnam, sie nannte es Babyscharf und wir konnten es gerade so essen.
Ja.
Also Babyscharf, sagte sie immer und hat sich über uns lustig gemacht, aber bei uns hat alles gebrannt.
Ja, die Schärfe in den Ländern, gerade jetzt auch Südostasien, das hat ein ganz, ganz anderes Niveau. Kulinarisch kann ich auch noch mit einwerfen, der Iran. Und das war das, was ich eigentlich eben sagen wollte. Der Iran war für mich, auf die Frage nach dem besten Land, war der Iran oftmals die Antwort als bestes Land, wenn ich das ins Verhältnis setze von den Erwartungen oder das, was man im Kopf hat vom Iran, gerade bei uns in der westlichen Welt und dem, wie es tatsächlich ist. Der Unterschied war am größten. Bei allen anderen Ländern kannst du so ein bisschen sagen, trifft vielleicht die Erwartungen ein Stück weit immer zu. Natürlich weicht das auch ab, aber der Iran hat von den Erwartungen und was wir für ein Bild vom Iran haben, zu dem, wie es tatsächlich ist, die größte Diskrepanz gehabt. Also der Iran war für mich unglaublich schön, auch kulinarisch, landschaftlich, die Menschen. Ich glaube, ich habe kein hilfsbereiteres und gastfreundlicheres Land erlebt als den Iran auf der Reise jetzt. Ist für uns nicht so einfach vorstellbar.
Ich glaube, dass wir natürlich nur medial geprägte Bilder haben.
Genau.
Und die sollten wir alle mit Vorsicht genießen, weil das natürlich, es sind Ausschnitte, es sind Dinge, es sind politisch gefärbte Dinge. Das heißt, eine politische Lage in einem Land sagt nichts über die Menschen in einem Land
richtig.
Aus. Ja.
Also ich will nie, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass der Iran, sag ich mal, politisch oder so ein tolles Land ist. Auf gar keinen Fall.
Ja gut, aber wir können ja nur die Begegnung mit Menschen haben. Wir haben ja nicht wir sehen dann zwar auch das politische System, aber wir können das ja jetzt nicht ändern, aber Mensch kann nicht sofort in Austausch gehen.
Richtig.
Ja. Also das ist.
Und das war das, was mich da sehr, sehr beeindruckt hat.
Also im Gegenteil, das ist genau das, was wir tun sollten, was du da machst, weil damit unterbindest du ja auch politische Systeme. Wenn wir im Kontakt sind, wenn wir im Austausch sind, dann wird die Welt friedlicher.
Ja.
Weil wir einfach merken, das sind Menschen.
Das sind Menschen wie du und ich.
Genau.
Die im Prinzip auch nur schauen, wie sie über die Runden kommen oder auch nur einfach glücklich sein wollen. Die wollen auch einfach nur schöne Momente haben, happy sein,
genau.
Anderen Leuten helfen.
Und diese Spalterei oder sowas, das machen eigentlich nur Menschen, die letztendlich Macht wollen.
Leider,
genau. Ja, das
richtig.
Ist. Deswegen sollten wir das tatsächlich als große Botschaft deiner Reise.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Pascal Eckert. Zwei Drittel seiner Fahrradreise von Mainz nach Neuseeland hat er bereits hinter sich gebracht. Pascal Eckert, mein Gesprächspartner heute.
Jetzt hole ich mir das Versprechen ein. Das hat jetzt schon einmal perfekt geklappt. So in 365 Tagen oder vielleicht 400 Tagen, keine Ahnung, sehen wir uns dann wieder.
Wir werden uns mit Sicherheit hier wiedersehen.
Ja.
Davon kannst du fest ausgehen. In welchem Zeitrahmen?
Willst du dich nicht festlegen?
Würde ich mich jetzt nicht die ganze Zeit.
Ich habe jetzt einfach mal, was weiß ich, die letzte Etappe genommen und dann vielleicht keine
Aber
Ahnung.
Aber ich denke, in einem Jahr, anderthalb könnte das schon sehr gut passieren, so an dem Dreh. Ja. Vielleicht dann quasi, was haben wir jetzt, 26?
Das ist verrückt, 27. Ich glaube, das wollen wir gar nicht hören.
Sommer 27, so, das könnte man mal grob anpeilen. Dann wären es dann schon fast 4 Jahre, stimmt.
Okay, Wahnsinn, ne?
Ja. Ja. Aber das habe ich mitgenommen auf der Reise, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, jetzt bin ich auf der Reise. Wenn ich irgendwann mal wieder zurückgehe in ein, sag ich mal, normales Leben.
Ein anderes Leben.
Ja. Dann werde ich sowas nicht nochmal anfangen.
Ich glaube, es gibt auch so eine Zeit dafür im Leben. Das heißt, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin so einem Alter, ich würde mir das gar nicht mehr antun.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit 40 dafür in dem besten, guten Alter bin, aber ja.
Aber es geht noch. Ich glaube, es hat ja auch was mit einer gewissen Kraft zu tun, die man auch braucht. Also wenn ich jetzt höre 200 Kilometer, dann denke ich mir, boah, lass mir die Ruhe. Ja.
Ja. Ja, das denke ich mir auch manchmal, kann ich dir sagen.
Ja, und wo man sich dann vielleicht andere Dinge vorlegen muss, aber ich glaube, es ist ein schönes Beispiel. Wir sollten, glaube ich, das ist immer das Berühmte, raus aus dieser Komfortzone öfter mal.
Ja,
ja, das ist, und das gibt es halt auch im Kleinen. Also es muss jetzt nicht immer die große Reise durch die ganze Welt sein. Manchmal einfach nur, wenn ich vielleicht den Fremden auf der Straße anspreche oder wenn ich irgendjemandem helfe.
Ja.
Es gibt so viele Gelegenheiten, wie wir täglich, sag ich mal, aus dieser Zone, die uns das so einfach macht, weil es immer gleich ist, rausgehen und es führt zu guten Begegnungen.
Ja,
und
einfach aus der Routine, richtig.
Macht die Welt besser.
Ja, einfach auch in den Austausch, in Gesprächen mit Leuten gehen, weil auch im Gegenzug die Dankbarkeit, die man da erfährt, wenn man eben dann mal jemanden einfach anspricht, jemandem was hilft, jemanden zu sich einlädt, wie auch immer, weil das ist ja die Dankbarkeit, die ich den Leuten jetzt auch entgegenbringe. Ich bin den Leuten unendlich dankbar, die mir vielleicht teilweise einfach nur am Straßenrand eine Flasche Wasser geben, wenn es bei 40 Grad mal wieder runterbrennt.
Ja, das ist aber das, was du dann brauchst.
Genau, das ist das, was ich brauche, aber es ist trotzdem für mich nicht selbstverständlich, das zu machen. Dieses Mindset gewinne ich oder habe ich gewonnen, dass das mehr oder weniger selbstverständlich sein sollte. Einfach solche Dinge, und das passiert mir im täglichen Leben. Also ich kriege ständig irgendwelche kleinsten Einladungen. Und wenn der Restaurantbesitzer einfach nur sagt, du, alles gut, das Essen geht auf mich. So. Das ist nur jetzt in Vietnam gesprochen, 1,50 € oder so, ne? Das ist jetzt nicht die Welt, aber trotzdem, die Geste.
Na, erstmal dort.
Für dortige Verhältnisse sind natürlich auch nochmal anders, klar.
Ja.
Aber die Geste und alles, was damit zusammenhängt, das kannst du mit Geld nicht aufwiegen. Das ist die Dankbarkeit, die ich den Leuten dann entgegenbringe. Und das merken sie natürlich auch und freuen sich darüber. Sie freuen sich dann auch einfach eben ein bisschen einen Austausch mit mir zu haben. Also, ja.
Gut, du hast ja viele Geschichten dabei als Ausgleich, was ja auch einen Wert hat, was bestimmt für viele, die vielleicht auch aus ihrem Dorf oder sowas nicht rauskommen, dann auch, ja, so war es früher ja auch, dann spannend ist, Menschen zu hören, die von anderen Stellen berichten.
Ja, die auch einfach gar nicht die Möglichkeit haben, sei es jetzt finanziell oder auch vielleicht, ja, politisch, wie du schon gesagt hast, wo der Reisepass es gar nicht hergibt, dass sie große Reisen
machen. Die kommen schon gar nicht raus aus dem Land, genau.
Genau, ja. Die haben einfach gar nicht die Möglichkeit. Ja. Also auch da, das ist sehr, sehr umfangreich. Ja.
Also mögen dir die Hersteller alle Teile, die du brauchst, wohlgesonnen sein weiterhin. Ich glaube, es wird immer einen guten Weg geben, dass irgendwelche Dinge zu dir kommen, egal über welche Wege.
Es gibt immer eine gute Lösung für alles, egal für welche Situation. Das ist auch so ein Ding, das habe ich auch sehr stark gemerkt. Dinge passieren, das muss man dann einfach irgendwo akzeptieren. Schlechte Dinge, die können auch mal passieren, aber es gibt für alles irgendwie eine Lösung und es geht immer irgendwie weiter.
Es geht weiter.
Also da braucht man deswegen nicht irgendwie dann schlechte Laune haben oder so, weil die bringt dich auch nicht weiter. Im Gegenteil, positiv und weiter nach vorne und dann funktioniert es und dann werden auch wieder gute Dinge zu dir kommen.
Wer möchte, kann ThriveSide, heißt der Podcast, überall wo es Podcasts gibt, einfach vielleicht auch den ersten Teil der Reise oder den größeren Teil vermutlich mal nochmal mit allen Gefühlsschwankungen hören. Man merkt halt auch, es logischerweise, das ist aber glaube ich auch normal, es nimmt halt nach hinten auch ein bisschen, ja, das heißt am Anfang wart ihr glaube ich noch ganz, ganz, ganz schön ordentlich dabei.
Ja.
Ich glaube aber, es ist manchmal auch okay. Also ich habe mich da auch mal gefreut, wenn ich nach ein paar Wochen irgendwie wieder ein Lebenszeichen gehört habe, ist erstmal alles in Ordnung und dann hast du halt einfach in einer Stunde alles erzählt, was passiert ist. Und manchmal ist es, glaube ich, auch schwierig. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es ein bisschen langweilig ist, in Australien jeden Abend etwas zu erzählen.
Ja, ich meine, wenn du 5 Tage am Stück nur 200 Kilometer ja. durch die Wüste fährst, wird nicht so allzu viel passieren. Wobei für mich ja auch gerade der mentale Aspekt eine sehr große Rolle gewonnen hat, einfach das auch mal mental nach außen zu tragen. Und da habe ich natürlich, glaube ich, für mich selber eine Entwicklung auch mitgemacht, einfach offen und ehrlich über mentale Herausforderungen, über Gefühle, über Emotionen zu sprechen. Wie fühle ich mich dabei? Wie geht's mir damit? Und wo hadere ich auch einfach mental? Und das ist vielleicht so ein bisschen auch, ja, heutzutage, ich kann es nicht ganz einschätzen, aber von meinem Gefühl her ist gerade so das Mentale immer noch so ein Tabuthema so ein bisschen in Deutschland. So sich mental zu öffnen, sich ja verletzlich zu zeigen auch in einem gewissen Umfang. Weil wenn man sagt, ich hatte da meine Probleme, ich war da einfach nicht mental stark, ich war da schwach, machst du dich ja irgendwie auch ein bisschen angreifbar oder verletzlich. Und da tun sich die Leute, glaube ich, nach wie vor schwer mit. Und dann habe ich einfach nach und nach gemerkt, irgendwo geht's jedem so. Und es sollte kein Problem oder Tabu sein, darüber reden zu können. Und
das Problem ist, du schließt ja nicht nur, ja, das ist ja nicht nur ein Schutz, sondern du schließt viele positive Dinge damit aus. Das ist eigentlich das Problem. Und ja. deswegen sollten wir dafür viel, viel offener werden. Das ist von, ich meine, du hast Leute, die, es gibt zum Beispiel in Deutschland, wenn du halt befördert wirst und merkst, das ist Mist, dann musst du halt dich äußern können, ich will hier nicht sein. Ja. Und gute Unternehmen holen dich dann auch wieder zurück an die Stelle, wo du gut warst.
Ja.
Ja, das sind so Beispiele. Und das ist aber das, weil wir nicht reden.
Genau, ja, ja.
Ja, und dann hast du viele unzufriedene Leute. Und das führt halt dann auch ja, zu nicht schönen Dingen. Und deswegen sollten wir von deinen Erlebnissen lernen. Ne? Das ist einfach zu schauen, dass man das Beste aus dem Leben macht, zum besten Zeitpunkt, den ich jetzt gerade habe, nur jetzt. Und wenn dann halt mal die Kreditkarte weg ist, dann muss ich halt gucken, wie komme ich über die nächsten 2 Wochen.
Genau.
Und wie kriege ich die neuen?
Wie finde ich eine Lösung dafür, richtig? Genau. Ja. Und das ist aber auch das Feedback, was ich von den Leuten bekommen habe. Also ich habe ja ganz oft Nachrichten dann auch bekommen auf diversen Wegen, wo die Leute mir einfach geschrieben haben, dass sie es sehr beeindruckend finden, dass ich auch so offen über problematische Dinge oder Probleme, die ich mit mir trage, die ich habe, gerade im mentalen Bereich, dass ich offen darüber reden kann oder immer mehr und mehr offen in dem Thema werde. Das finde ich ganz, ganz wichtig auch. Deswegen, klar, passiert nicht jeden Tag was unglaublich Spannendes, aber mit mir selber passiert doch schon jeden Tag immer was Neues und schon recht viel. Und das versuche ich dann irgendwie auch ein bisschen zu transportieren und nach außen zu bringen. Deswegen nach wie vor finde ich den Podcast ein unglaublich spannendes Thema. Ich muss für mich eine neue Routine, glaube ich, finden, einfach da einen zeitlichen Rahmen abzustecken. Wann mache ich das? Wie mache ich das? Aber dann ist das ja auch eine Reflexion mit mir selber, weil ich verarbeite die Dinge ja auch, indem ich sie nochmal wiedergebe, indem ich nochmal darüber nachdenke.
Laut vor allen Dingen.
Auch vor allem laut, genau. Und ich habe mir mal alte Folgen von mir angehört, von mir selber. Ist natürlich immer erstmal ein bisschen ungewohnt, sich selbst so zu hören. Aber da merkst du auch, was für eine Wandlung du auch gemacht hast, was für eine Entwicklung du auch gemacht hast vom Anfang bis jetzt. Und wie du eben auf die Dinge reagierst, wie du mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten umgehst. Also
ich glaube, es ist natürlich auch so eine Verdichtung von Ereignissen, die du hast, ist wahrscheinlich für dich auch wertvoll, zu merken, ach guck mal, das war ja auch da.
Ja, ja, das verschwimmt alles total. Also ich habe regelmäßig so Flashbacks, würde ich es mal nennen, wo mich Sachen, wenn ich dann irgendwo mal wieder 3-4 Tage in der Stadt oder in einem Ort bin und ein bisschen runterkomme, wo mich die ganzen Eindrücke der letzten 2 Wochen über wie eine Welle überrollen, weil du das im Täglichen, das kannst du so gar nicht verarbeiten. Du nimmst so viele Dinge wahr, jeden Tag passiert irgendwas Neues, du schläfst immer an einem anderen Ort oder in der Regel an einem anderen Ort. Auch daher hast du ja keine Routine. Du bist nicht immer abends wieder in deinem Bett. Klar, ist das Zelt das Gleiche, meine Luftmatratze ist das Gleiche, aber ich bin immer woanders, ich habe immer ein anderes Umfeld, es sind immer wieder andere Leute da, es gibt immer wieder Neues zu erfahren, spannende Gespräche, weil die Leute kennen mich ja auch nicht. Die haben mich auch noch nie vorher gesehen und am nächsten Tag treffe ich wieder neue Leute. Und diese Eindrücke überhaupt im Täglichen alle wahrzunehmen und auch bewusst wahrzunehmen, das ist fast unmöglich. Und dann ist der Podcast natürlich für mich auch eine sehr gute Form für mich selber, Dinge dann, ja,
Therapie
zu reflektieren und mir auch nochmal später dann ins Gedächtnis rufen zu können. Ja.
Genieße die letzten Stunden in Deutschland. Sie sind dann erstmal für viele, viele hundert Tage die letzten. Und ich wünsche dir, wie gesagt, viel Glück auf der weiteren Reise und viele gute Gedanken.
Vielen Dank. Werde ich machen. Wenn ich rausgucke und den Schnee sehe, bin ich jetzt wettertechnisch auf jeden Fall nicht so böse, wieder ins Warme zu kommen. Aber ja, es ist ein lachendes und weinendes Auge, ganz klar. Also ja, schwierig, sich von den Leuten dann immer wieder zu verabschieden, weil es eben auch diese Ungewissheit hat, wann komme ich wieder, weil es keinen fixen Zeitpunkt dafür gibt. Das macht es nochmal ein bisschen schwerer für mich auf jeden Fall.
Ja, gut, dass der Rückflug gebucht war.
Ne? Ja, richtig.
Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSide.